Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt wieder mal auf ein Gespräch mit Dr. Andrea Flemmer. Es geht um ihr aktuelles Buch Was kann ich überhaupt noch essen? Alles über Schadstoffe und versteckte Zusätze in unseren Lebensmitteln und vor allen Dingen, wie wir sie vermeiden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flemmer.
Herzlichen Dank, Herr Kiesewetter.
Sehr gerne. Frau Dr. Flemmer, das Buch ganz gerade eben rausgekommen, ganz aktuell. Was kann ich denn überhaupt noch essen? Gibt's da dann überhaupt noch was ich essen kann?
Och, genügend. Also bei Bio-Lebensmitteln, die haben inzwischen ein so großes Angebot. Und also ich muss sagen, wenn ich mal wieder die Daten durchlese, die ich so von Verbraucherzentralen und sowas bekomme, dann bleibt einfach nichts anderes übrig.
Also nichts anderes übrig heißt, als auf Bio zurückzugreifen.
Ja, also wenn ich denke, ich habe da gerade nochmal, man hat herausgefunden, dass konventionelles Gemüse durchschnittlich 200 Mal höher mit Pestizidrückständen belastet war und bei Obst waren es 240 Mal. Und das hat nicht irgendein Öko-Verband gemacht, sondern das ist von der Verbraucherzentrale untersucht worden. Und also ich meine, irgendwo hört es einfach auf.
Das sind ja wirklich erschreckende Zahlen. Was hat Sie denn eigentlich inspiriert dazu, dieses Buch zu schreiben? Waren das unter anderem diese Zahlen?
Nein, es waren, ich habe vor Jahren an der Volkshochschule Neubiberg mit einem Kollegen, Herrn Schilling, das Ökologieprogramm aufgebaut. Und wir waren immer bei den Vorträgen so 2 bis 3 Personen und da sind wir dann anschließend zum Essen gegangen mit dem Vortragenden und so. Und das mein Kollege hat dann aufgegeben, dann habe ich das weitergemacht und tatsächlich habe ich mit einem Vortrag mit genau diesem Thema meinen ersten Erfolg gehabt. Der Vortragssaal war immer voll und ich hätte ihn im Landkreis München ein paar Mal gehalten und so. Also der Vortrag war sehr gut besucht. Und das Problem ist, inzwischen ist es ja nicht besser geworden. Mhm. Also wenn ich denke, es kam der BSE-Skandal dazu und wenn ich denke, zurzeit höre ich in jeder Wissenschaftssendung irgendwas über Pestizide, dass man das abschaffen oder reduzieren muss und so. Und das wird erst noch interessant, wenn die ganzen Pestizide durch den Boden durch sind und dann ins Trinkwasser kommen. Also ich muss immer nur sagen, in München, da haben sie einen ganz tollen Wasserwerker gehabt, der hat das ganze Einzugsgebiet von der Stadt München auf ökologischen Landbau umgestellt. Das Münchner Trinkwasser ist so ziemlich das Beste, was man kriegen kann in Deutschland. Ich habe da Probleme. Also wenn ich nur denke, ein Apfel wird 40 Mal gespritzt, bevor man hineinbeißt. Irgendwo, also wer das mag, naja, wer will.
Wer will, der muss zugreifen, ja. Sie beleuchten ja in Ihrem Buch die zahlreichen Schadstoffe, die in den Lebensmitteln vorkommen. Welche dieser Schadstoffe bereiten Ihnen denn die größten Sorgen und warum?
Es sind einfach die Pestizide. Ja. Einmal zum Teil lässt man sie zu, ohne überhaupt die gesundheitlichen Folgen überprüft zu haben. Und wenn ich dann denke, ich habe immer gehört gehabt, dass in Frankreich Parkinson als Berufskrankheit anerkannt ist. Ja, jetzt höre ich, vor 1 oder 2 Tagen habe ich gehört, ja, jetzt in Deutschland ist das genauso.
Aha.
Also, irgendwo hört es doch auf. Ich werde demenzkrank, weil ich Pestizide esse, oder was?
Allerdings, ja, das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, und Gott, diese Demenz, also ich finde das so eine schreckliche Krankheit. Ja. Als Berufskrankheit dann anerkennen, okay, verboten gehört es zum Donnerwetter.
Das ist wohl wahr, klar und deutlich. Vielen Menschen sind sich ja der Tricks der Lebensmittelindustrie überhaupt nicht bewusst. Können Sie uns mal ein Beispiel für besonders häufige oder versteckte Methoden nennen, mit der Zusatzstoffe verschleiert werden zum Beispiel?
Was mich also sehr fasziniert hat, also es wird ja immer wieder gesagt, man soll Vollkornprodukte essen und so weiter. Und die meisten sind nicht so begeistert. Ein Drittel verträgt es überhaupt nicht. Aber man kann simple, weiße Weizenbrötchen in vermeintliche Vollkornsemmeln tarnen, indem man es einfach färbt. Und das ist Gerstenmalzextrakt, das ist jetzt nicht unbedingt gesundheitsschädlich. Aber bitte, wenn ich ein Vollkornsemmel will und dann aufpassen muss, dass das nicht bloß eine gefärbte Weißbrotsemmel ist, ja, irgendwo hört es doch auf.
Ja, das sind so Tricks, die sind ja durchaus legal, ne?
Ja. Und Frischkäsezubereitungen, das ist auch sowas.
Aha.
Da gibt es drei Bezeichnungen. Einmal Frischkäse, das ist dann wirklich Frischkäse. Zumindest muss der Anteil sehr hoch sein. Dann gibt es den Frischkäsezubereitung, das darf man schon strecken. Zum Beispiel mit Gelatine, Molke und Speisestärke.
Ja.
Also, und gerade die Gelatine. Also ich weiß auch, da war ich, ist ja eine Zeit lang her, da war ich in Reha und da gab es einen Joghurt in der Früh zum Frühstück und dann und die haben inzwischen mitbekommen gehabt, dass ich solche Bücher schreibe.
Ja.
Haben sie mir das auf den Tisch gestellt, versuchten die Gelatine in dem Joghurt. Dann habe ich erst einmal den Joghurt genauer angeschaut. Ich schaue die bei normalen, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, ich schaue das gar nicht an, sonst könnte ich ja nichts mehr essen. Und dann haben sie gefragt, was sucht jetzt die Gelatine im Joghurt? Da habe ich gesagt, das kann ich ja ganz einfach sagen. Das ist, dann kann man Wasser reintun und das heißt Joghurt annehmen. Also dieser Kräuterfrischkäse-Brotaufstrich, da steht jetzt Kräuterfrischkäse. Brotaufstrich, also Frischkäse, da muss da gar kein Frischkäse drin sein. Damit das Ganze nicht auseinanderfließt, was nimmt man da wieder? Ja, die Gelatine, ein super Produkt.
Also wir werden doch da richtig verarscht.
Ja.
Meine Frischkäse, also mit Gelatine ist er dann sowieso nicht vegan oder vegetarisch natürlich. Und man kann den ja auch schnell selber machen. Also wenn man ihn in der veganen Version haben möchte, eine Handvoll Cashewnüsse in den Blender, paar Kräuter und Zitronensaft dazu und fertig.
Ja. Also auch bei Veganen, was da untergejubelt wird, da fangen wir jetzt gar nicht an, dann sind wir nicht mehr fertig.
Wir haben über die Pestizide gesprochen, das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Gibt es da eigentlich bestimmte Obst- und Gemüsesorten, die wir da besonders meiden sollten? Also von dem Apfel haben Sie schon berichtet, 40 Mal wird der gespritzt, bevor wir ihn essen.
Ja. Und da in Südtirol, da gibt es eine Gemeinde, ich müsste jetzt auch noch lesen, das ist die kämpfen seit Jahren, dass die Pestizide weggelassen werden.
Ja.
Und die sind sich wirklich ganz massiv in der Wolle. Und also, aber das ist aussichtslos.
Mhm.
Und also, wovor wirklich gewarnt wird, das waren die Verbraucherzentrale, die hat einmal gefüllte Weinblätter oder frische Kräuter aus Übersee. Dann bei uns schnell verderbliche Obst- und Gemüsesorten wie Beeren, Aprikosen, Birnen, Tomaten oder Paprika. Normalerweise enthalten robustere Sorten wie Kohl, Kartoffeln oder Möhren weniger Pestizide.
Ja.
Und ganz allgemein kann man sagen, dass Wurzelgemüse in der Regel rückstandsärmer ist als Blatt- und Fruchtgemüse. Zusätzlich sollte man wissen, dass in so Drittstaaten häufig stärker belastet sind. Also die werden, wenn die das auch verteilen, die sind da in der Wolke von Pestiziden.
Mhm.
Die arme Menschen, also mit solchen Praktiken will man nichts zu tun haben. Das kann man den Leuten nicht zumuten. Und solche Lebensmittel kaufe ich nicht. Ich habe ja schon gesagt, man fand, dass konventionelles Gemüse durchschnittlich 200 Mal höher mit Pestizidrückständen belastet war. Bei Obst waren es 240 Mal. Ja, also
bitte. Das sind wirklich unglaubliche Zahlen. Sie erwähnen ja auch, dass Schadstoffe in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch oder Fisch vorkommen. Welche Art von Schadstoffen finden sich denn hier am häufigsten und wie können Verbraucher denn da das umgehen?
Das geht auch wieder nur über Bio, das sind Antibiotika. Ich weiß noch, ich habe damals im Studium gelernt, wie ein Antibiotikum aufgebaut ist, wie das wirkt und so. Und fand das toll, ich war begeistert. Das erste Mal im Leben der Menschen hat man ein Mittel gefunden, um sich gegen Bakterien wehren zu können. Und als ich dann das fertig gelernt hatte und so, dann höre ich, dass das jetzt in der Tiermast eingesetzt wird. Dann habe ich mich erst einmal hingesetzt und habe gedacht, jetzt sind sie überknappt. Also ich kann doch nicht so ein wirkungsvolles Medikament dadurch, die Bakterien, die sind ja Mistviecher, die werden ja resistent, dann kannst du Antibiotikum, sogar Reserveantibiotika setzen sie ein und dann kommt das mit dem Stuhl und sowas auf die Felder und überall hin und naja, irgendwann wirken sie halt dann gar nicht mehr. Ich meine, wenn man sich selber umbringen will oder Selbstmord begehen will, dann ist das eine adäquate Methode, ja.
Das sind dann diese berühmten antibiotikaresistenten Keime.
Ja.
Und das Schlimme ist ja, Sie haben es gerade gesagt, diese Reserveantibiotika, die dann immer doch noch mal geholfen haben, wenn nichts anderes mehr hilft, aber selbst die werden ja schon eingesetzt.
Ja, das ist das, was ich verstehe es nicht.
Es gibt aber auch Länder, ich glaube, es Dänemark ist es, also die haben das überhaupt nicht mit ihren Tieren in Verbindung. Also da sind Hormone und Antibiotika verboten. Das scheint ja auch zu funktionieren.
Tja, komisch, gell?
Warum funktioniert das dann bei uns nicht? Hat das vielleicht irgendwas mit Geldgier zu tun, sage ich mal?
Ja, das würde mich auch interessieren.
Gesunde Ernährung, die steht ja oft im Konflikt mit dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit. Wie kann denn eine Ernährung aussehen, die sowohl gesund als auch umweltfreundlich ist? Also ich tippe mal darauf, dann muss ich alles im Biomarkt kaufen.
Ja, wäre gut. Also es ist aber auch egal, können Sie im Supermarkt auch Bioware kaufen.
Ja.
Also das muss ja kontrolliert werden. Also da habe ich kein Problem. Ich weiß auch, in einem meiner Bücher habe ich einmal Fälle beschrieben, wo eben Bauern, die sich das Biosiegel angeheftet haben, doch konventionell gewirtschaftet haben und die sind erwischt worden. Und da hat es ein paar erwischt, die ins Gefängnis kamen. Fand ich durchaus adäquat. Also das ist, ich habe mit solchen Betrugsfällen nichts am Hut. Also das ist, verstehe ich nicht.
Ja, ja.
Dann sind sie es halt bleiben lassen, dann sind sie halt ihren konventionellen Landwirtschaft machen.
Also wir haben schon als über die Bio-Lebensmittel gesprochen als Alternative, aber gibt es bei Bio auch Einschränkungen? Also muss ich da auch irgendwie aufpassen?
Also ist mir bisher noch nichts aufgefallen.
Ja.
Ich meine, es heißt immer, man soll regionale Produkte wählen.
Ja.
Und also ich habe eine Freundin, die sagt, sie kauft grundsätzlich keine Bio-Lebensmittel aus China. Also ich habe einmal das ist auch schon ein paar Jahre her, damals war da noch kein Krieg gewesen, war überhaupt keine Rede davon. Und ein Kontrolleur, der hat in Syrien kontrolliert.
Mhm.
Und der hat mir gesagt, das ist Bio genauso wie hier. Also er hat da nichts gefunden und die wirklich ernsthaft hinter Bio stehen, die machen das nicht. Also der war echt interessant, weil er mal halt auch so dann geschildert hat, was so normal abläuft mit den mit den normalen Ananas, also konventionellen, wie da drüber gestaubt wird. Und ich muss sagen, ich habe selber auch mal erlebt. Ich war in Urlaub, in Kalifornien, das ist auch schon lange her. Und da bin ich mit meinem Mann eben in Kalifornien rumgefahren. Naja, dann sind wir halt an Feldern vorbeigekommen und da ist ein Flugzeug drüber mit Pestiziden. Dachte immer, klasse.
Ja.
Mal einen kräftigen Luftzug holen oder wie ist das?
Die Verbraucher, die sind ja verunsichert und die wissen ja meistens auch gar nicht, worauf es beim Einkauf ankommen soll, also worauf sie denn achten sollen. Haben Sie mal ein paar konkrete Tipps, also was Sie machen würden oder was ich machen kann, um Schadstoffe im Alltag zu vermeiden?
Wie gesagt, Bio, dann regional ist halt gut, also wenn einheimische Bauern sind, das ist gut und man denke dann nur, wo haben wir das? Durch den Transport mit dem Flugzeug aus Südafrika entsteht pro Kilogramm Trauben 11 Kilogramm Kohlendioxid zusätzlich. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, weil wenn ich denke, durch diese Kriege, die aktuell sind, wird mehr Kohlendioxid entstehen als dadurch, aber dass pro Kilogramm Trauben 11 Kilogramm Kohlendioxid entsteht.
Das ist eine Menge.
Ja. Regionale Produkte verhindern eben, dass man unnötige Kfz- und Lkw-Schadstoffe in der Umgebung hat. Schützen damit uns, also, aber meine regional, wobei ich sagen muss, also Ananas wächst ja bei uns. Jetzt könnte ich einmal spöttisch sagen, noch nicht. Wenn ich denke, früher ist die ausgereift worden, das hat süß geschmeckt. Und also die Ananas, die man heutzutage kriegt, also die schmecken richtig grün und unreif. Also
ist das nicht so ungefähr wie mit Bananen? Die werden doch auch alle grün gepflückt und dann brauchen die ja ein paar,
nur
ein paar Wochen, bis sie im Container dann hier ankommen und in der Zwischenzeit reifen sie dann wahrscheinlich nach. Aber halt eben nicht am Stamm oder am Baum und deswegen schmeckt das ja auch alles nicht, das Zeug.
Also dafür hat man Reifekammern. Das habe ich mir sogar mal angeschaut. Und da war ich am Viktualienmarkt bei uns und da nebendran ist ja die Sammelstelle für Obst und Gemüse. Und da war ich bei einem drin und der hat mir mal so eine Reifekammer gezeigt und so. Naja, ich meine, dann wird es mit Ethylen begast, das ist aber auch nicht schlimm, das ist ein harmloses Gas. Mhm. Das hat mein Doktorvater, der hat das entdeckt, dass diese Lebensmittel dieses Gas ausstoßen, damit sie reifen und so. Also das ist ein natürliches Gas. Mit natürlich haben wir es wenig.
Sie geben ja im Buch auch einen Ausblick auf die Zukunft der Ernährung. Welche Entwicklung erwarten Sie denn in den nächsten Jahren und was ist denn der ideale Weg in Bezug auf gesunde und schadstofffreie Ernährung?
Ja, also wenn die mal Gehör finden, die da sagen, also weniger Pestizide und so und ich will nicht dement werden und so weiter. Also mir wird's halt super gefallen, wenn die Bauern nicht von Chemiefirmen beraten würden.
Ja.
Bei Bio, da denke ich, sind sie eh nicht zu sehen, weil was willst du da sonst machen? Sondern ich frage mich immer, wofür man so viele Biologen ausbildet.
Ja.
Ja, die kann man doch zu den Bauern schicken und denen mal sagen, sie haben den und den Schädling, dazu kann man diese und diese Strategie und jene verwenden. Und da kann man natürlich damit vorgehen und kann das und jenes machen und so. Diese Menschen, die haben, müssen ein Numerus Clausus einhalten, müssen 6 Jahre studieren. Warum lässt man da Chemiefirmen zu den Bauern gehen und die sagen, ja, das und das Pestizid, den und den Kunstdünger und das wenn sie noch nehmen und das wenn sie noch nehmen.
Klingt auch wieder nach irgendwie so einer Art Gelddruckmaschine.
Ja, würde ich schon sagen. Also und wenn ich denke, es in Italien gibt es einen Professor, also das hat mir echt gefallen, Lorenzo Furlan heißt der, Professor für Agrarforschung. Der ist gegen Pestizide und unterrichtet es auch und der hat dann Fallen gegen Insekten zuletzt mit Duftstoffen vorgestellt.
Mhm.
Also finde ich klasse. Und der hat gesagt, was heißt, die haben es gemacht. Die haben gesagt, wenn jetzt ein Bauer, der keine Pestizide verwendet, dann einen großen Einbußen hat von seiner Ernte und so, dass er dann eine Entschädigung kriegt.
Ja.
Dachte ich mal, wie ich das gehört habe, oh weia, das kann teuer werden. Ganz im Gegenteil, die haben diese Pestizide gar nicht gebraucht, die haben nie Entschädigung zahlen müssen.
Das klingt natürlich toll, warum ist das bei uns nicht möglich?
Ja, das frage ich mich auch. Dabei gibt es 600 Städte bei uns, die pestizidfrei wollen. Arbeiten wollen.
Ja.
Da gab es einen Film, da war das Tanja Reinhardt und Marika Lipsch haben das gemacht. In Plan B haben sie das vorgestellt. Ohne Pestizide für eine giftfreie Zukunft. Das war eine Sendung im ZDF, die kam erst vor kurzem, am 17.8.
Uh-huh.
Am 17. August war das erst. Und da hat man im Plan B eben vorgestellt, dass es so viele Städte gibt, die keine Pestizide haben wollen. Ja, warum passiert denn so wenig? Wir haben doch jetzt, weiß nicht wie lange noch, es ist ja momentan wieder groß in der Tagesschau und so, was alles abläuft, ob wir die Regierung nur lang haben. Aber das wäre doch ein wunderbares Aufgabengebiet für die grüne Regierung.
Die kümmern sich um andere Dinge. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum.
Ja, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Und,
ja. Es ist schon hilfreich, wenn man ihr Buch liest, also ganz aktuell, gerade überall da, wo es Bücher gibt, erschienen im VAK Verlag. Was kann ich überhaupt noch essen? Alles über Schadstoffe und versteckte Zusätze in unseren Lebensmitteln und wie wir sie vermeiden. Dr. Andrea Flemmer, vielen Dank. Es war mal wieder ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Arbeiten Sie auch schon wieder an einem neuen Buch?
Ja, jetzt geht es um Allergien.
Ah ja, ja, das ist ja auch immer mehr auf dem Vormarsch, ne?
Ja. Ja, warum das immer mehr wird und so. Ja, ich habe halt als Jugendliche, wir haben amerikanische Mieter gehabt, meine Eltern viel mehr.
Ja.
Und mit denen habe ich mich prächtig verstanden. Ich habe die richtig geliebt. Das war mein Großelternersatz. Und die haben mich und die Familie dann zu sich nach Hause eingeladen, wie sie wieder zurück waren. Und da habe ich mich mit den Amish beschäftigt, weil die, wie wir zurückgefahren sind vom Flughafen, da war überall Eat Like the Amish und so konnte man es essen. Dann habe ich die Eleanor hieß sie, gefragt, ob sie denn, was sie denn hier mit den Amish zu tun hatten, weil ich hatte da als Jugendliche mal ein Buch drüber gelesen. Und dann hat sie gesagt, wieso, das ist hier die Zentrale so ziemlich, also hier gibt's überall Amish und so. Dann habe ich mir das genauer angeschaut und die Amish bekommen deutlich weniger Allergien als die Stadtmenschen, die typischen, also so wie wir oder so. Und zwar sind es bei den Amish 7%, bei den Städtern 43%. Ja, und da sagt man halt, und es kommt immer wieder, weil die Kinder in die Ställe gehen, in den Tierställen, und dadurch wird ihr Immunsystem trainiert. Sonst ist unserem Immunsystem zu langweilig. Mal schauen, ob die Forschung da nicht noch was anderes findet. Aber ich fand das echt spannend, weil die Amish, ich fand es einfach interessant, damals sich mit dem Thema da mal so aktuell auseinanderzusetzen und einmal live ein Amish zu erleben und so. Also es war für mich sehr lehrreich. Und jetzt schreibe ich ein Allergiebuch und da bringen es die Amish so als Vorbildfunktion. Und gedacht, naja.
Sehr interessant, sehr spannend, da dürfen wir uns schon mal drauf freuen. Aber jetzt greifen wir erstmal zum aktuellen Buch. Frau Dr. Flemmer, vielen herzlichen Dank, alles Gute und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Wunderbar, ich danke Ihnen.
Danke auch.